Herzlich willkommen zum dritten Gastpodcast des Grünen Forums und Piraten, der netten kommunalpolitischen Fraktion aus Ludwigshafen am Rhein. Nächste Woche wird es wieder unseren regulären Stadtrats-Podcast geben, der Endjahres-Stadtrats-Podcast mit Rückblick und Ausblick. Aber jetzt freuen wir uns über unseren dritten Gast. Es ist Christoph Lehnert aus Heidelberg vom Handverband Rhein-Neckar. Hallo Christoph.
Hallo.
Von unserer Fraktion sind wir in einer anderen Konstellation als üblich. Reik hat sich erkältet oder Termine als in seinen vielen Fördervereinen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist dabei unser lieber Jens Brückner. Hallo Jens.
Hallo, guten Abend.
Und wenn wir schon einen Gast vom Handverband Rhein-Neckar haben, um was wird es wohl gehen? Um Hanf. Und natürlich, darauf werden wir uns fokussieren, weil Cannabis-Wirtschaft, Pro-, Contra-, Bierzelt-Argumente, da gibt es so viele Facetten. Wir fokussieren uns auf die sogenannte anstehende Legalisierung. Im November wurde ein Positionspapier, glaube ich, noch kein Entwurf oder Gesetzesentwurf, auch noch kein Referentenentwurf, sondern der allererste Schritt vorgelegt vom Gesundheitsminister. 10 oder 12 Seiten und es wurde weiträumig und weitflächig berichtet. Und das wird unser Thema sein. Bekommt Deutschland eine Legalisierung? Und was ist überhaupt eine Legalisierung? Zum Beispiel im Vergleich zu einer Entkriminalisierung, die es auch geben soll. Und die Freude war groß. Die Wahlversprechen oder die als Wahlkampfthema ist ja Legalize it schon seit mehreren Jahren immer mal wieder dabei als kleineres Thema. Die Vorfreude wird hier und da bei Aktivisten und Kenntnisreichen und Zeitungsleserinnen und informierten Leuten etwas getrübt, weil man beim ersten Schritt schon Probleme am Horizont erkennen kann. Es gibt Artikel aus der Legal Tribune Online zum Beispiel, der mir hier gerade vorliegt, Rückzug vorprogrammiert. Also das bedeutet, irgendwie läuft beim ersten Schritt schon was falsch. Aber darüber werden wir jetzt gleich mit einem anerkannten Aktivisten und Experten reden. Vielleicht noch ein Satz zu, woher kennen wir uns überhaupt? Ich weiß es nicht mehr genau, aber wir...
Infotischarbeit.
Durch mehr oder weniger Zufall kennen und... Ja, man sagt kennen und lieben, aber kennen und spontane, man war sich,
wir, haben einmal, man,
wir
einmal
fanden uns gut.
Ja. Sind wir in Ludwigshafen immer gewesen, am Lichttor, also vor dem Rathauscenter. Jetzt dieses Jahr waren wir eher im Bereich also Walzmühle, S-Bahnhof Mitte, weil Rathauscenter ist nicht mehr so viel. Ja, genau. Und da hatte die auch einen Stand, glaube ich. Das waren die Anfänge.
Und da hatten wir mal eine Idee, dass wir... Und Jahr drauf haben wir uns dann verabredet und wieder gleichzeitig zwei Infostände gemacht.
Genau.
Und dann wurde ich mal eingeladen, das habe ich mich geehrt gefühlt, zum Global Marijuana March. Natürlich
als Redner, ja.
Im Corona-Jahr. Ja. Ein Marsch durch Heidelberg mit Maske, das war die Verordnung. Und die Idee des Podcasts, das ist auch schon... älter und jetzt hat es endlich geklappt. Bisschen holprig, weil wir wollten ja den Roland noch dabei haben, ja, dein Mitstreiter. Aber auch den hat das kalte Wetter auf dem falschen Fuß erwischt. Ja. Egal, wir machen aus der Not eine Tugend und reden mal ein bisschen über diese Legalisierung. Ja. Ja, also das 10 Seiten, 12 Seiten. Ein Eckpunktepapier. Was werden uns da für Eckpunkte denn von Karl Lauterbach...
Im Koalitionsvertrag steht ja der Ampelbundesregierung wesentlich Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften. Und da ist jetzt die Höchstmenge, die man besitzen kann und letztlich auch dann einmalig kaufen kann. Ich glaube, es waren 20 bis 30 Gramm, das haben sie noch nicht so festgelegt. Und Eigenanbau von 3 blühenden Pflanzen ist auch drin.
Pro Person. Also dann ist
ja, es war. Pro Person, genau.
Der Zufall hat es gewollt, dass gerade vorhin, also heute am 15.12. im Deutschlandfunk, in der Wissenschaftsstunde es um Cannabis-Legalisierung ging. Und in anderen Ländern, in Italien ist es, glaube ich, mehr. Es sind, glaube ich, 6 Pflanzen. Aber hier wären es 3 Pflanzen pro Person. Und da hat am Sonntag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung der Innenminister von NRW gleich mal vorgerechnet, dass bei einer 4-köpfigen Familie ja schon eine kleine Plantage erlaubt wäre. Aber so Sachen wollen wir hier hinter uns lassen und lieber aber an Flughöhe. Ein
konkretes Problem könnte man konstruieren, eine Pflanze, das sind auf jeden Fall pro Erntezyklus mehr als 30 Gramm normalerweise.
Und man hat es nicht in der Hand, ja. Woher will ich denn vorher wissen, ob die Pflanze, ich meine, das hat schon Aristoteles gewusst, das Leben der Pflanze ist im Keim irgendwie angelegt. Die eine geht ein, die andere ist voller Ertrag. Und irgendwo bei einer Dokumentation habe ich mal gehört, was eigentlich, wenn man auf Ertrag anbaut, dann macht man das mit Stecklingen, ja, und das wäre die gleiche, genetisch die gleiche Pflanze, aber weil so eine Pflanze wird 4 Meter groß, wer hat denn da Platz offenbar?
Ja, zum Beispiel, ja.
Also das mit den Pflanzen, aber gut.
Das ist immer das Ungleichgewicht, das aber... Gut, ich finde Eigenanbau ist wichtig, dass es dabei ist, ne? Auch aus sozialen Gründen, weil es muss ja nicht alles jetzt kommerzialisiert werden. Aus internationalem Recht oder Europarechtsgesichtspunkten ist der Eigenanbau kein großes Problem. Eigenanbau und eine richtig konkrete, gesicherte Entkriminalisierung, das heißt keine Straftat bei Besitz, sondern und auch keine Ordnungswidrigkeit im Prinzip bis zu einer Grenze wie zum Beispiel 30 Gramm. Das ist aus internationalen Rechtsgesichtspunkten kompatibel. Was nicht kompatibel ist, ist der Handel, sprich der Verkauf. Der Kauf und Verkauf.
Also auch nicht der Lizenzierte, der vermutlich typisch deutsch lizenziert.
Das macht auch im Moment der Europäischen Kommission Probleme. Es gab ja da vertrauliche Gespräche, der eine Staatsminister von Herrn Lauterbach war in Brüssel und der bayerische Gesundheitsminister, der war auch in Brüssel. Die haben beide mit der gleichen Kommissionspräsidentin gesprochen.
Gleichzeitig?
Nein, nicht gleichzeitig, unabhängig. Also von der Bundesregierung, der Abgesandte, der hat die Eckpunkte so ein bisschen inoffiziell vorgestellt und der bayerische Gesundheitsminister, der wollte halt das dafür Werbung machen, dass es auf keinen Fall durchgeht, sage ich mal. Und von dem weiß man auch am meisten, der hat es auch mal gesagt, dass die Kommission macht sich da, also der Verkauf macht ihn am meisten, bereitet am meisten Sorgen. Und man bräuchte, aber es ist nicht unmöglich, das doch rechtlich hinzukriegen, man braucht halt gute Argumente. Und das Argument, das sozusagen ist Gesundheitsschutz. Man müsste nicht, es ist ja auch so, man argumentiert, und das war auch, denke ich mal, die Urtriebfeder im Koalitionsvertrag, man sagt, bis zu einem gewissen Grad ist es einfach, hat das Verbot, fruchtet es nichts. Es gibt halt einen gewissen Prozentsatz, also 4 Millionen Menschen in Deutschland, die Cannabis konsumieren, mehr oder weniger regelmäßig oder gelegentlich, und die lassen sich durch das Verbot nicht abschrecken. Es ist also bis in einem gewissen Grad gesellschaftliche Realität. Und gleichzeitig gibt es so Sachen wie Streckmittel oder
Bleidampf, damit es schwerer wird, habe ich schon mal gehört, was jetzt eine Beispiel ganz schräge Idee ist.
Ja. Oder so Sachen wie BRICS, also Klebstoff, der das Ganze schwerer macht, oder auch synthetische Cannabinoide.
Ja, damit es mehr
dann gar nicht mehr so richtig weiß, was die Wirkung ist. Ne? Also und man will also Verbraucherschutz dadurch sicherstellen, weil wenn es eben reguliert verkauft wird, dann muss da auch mindestens draufstehen, was drin ist. Also wie viel THC, wie viel CBD, welche Cannabinoide. Und dann gibt es bestimmt auch eine Qualitätskontrolle, dass da kein Schimmel ist und so. Das sind auch Fälle. Genau, und das, also auf das müsste man abheben. Und der schon am Anfang der Legislatur hat der Bundesdrogenbeauftragte Blinert gesagt, das ist, die Legalisierung ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Also man muss richtig, man muss vorsichtig vorgehen, gut argumentieren, das gründlich machen, deshalb ist es noch nicht da.
Ja, und weil jetzt der Verbraucherschutz und der Eigenamt, also Verbraucherschutz als gangbares, aussichtsreiches Argument oder ein möglicherweise schlagkräftiges Argument einerseits, dann die wenigen Probleme beim Eigenanbau. Wirtschaftliche Argumente werden ja wohl auf rechtlichem Gebiet jetzt nicht so zählen. Ja, ich habe gelesen, dass Zahlen variieren, dass Deutschland mit 4, so und so viele Milliarden Steuereinnahmen rechnen könnte. Das ist ja auch irgendwie ein Argument, wenn man das Faktum anerkennt, dass ja eh, also es ist halt so, dass Cannabis konsumiert wird, und es ist ja auch irgendwie komisch oder ironisch, dass es unzählige Serien oder Filme gibt oder Kultfilme, und da rede ich nicht von Cheech und Chong und dem Dude, sondern es ist ja nicht mehr bei Popkultur, ja, es ist ja, was weiß ich, wie viele Netflix-Serien es gibt, wo es eigentlich darum geht, oder hier oder irgendeiner mal, und zwar nicht der Unsympath, der ohne Hosen rumläuft, sondern dass da irgendwo mal einer was raucht, ja, oder durch einen Vaporizer zieht. Also das ist ja das Komischer, dass es irgendwie Mainstream. Also man sieht es im Fernsehen, dass ein sympathischer Mensch Cannabis konsumiert, aber man es selbst kann, und da könnte ja vom Hanfverband die eine oder andere Geschichte erzählen, aber man kann auch damit in Teufels Küche kommen, ja? Also und zwar mit als Konsument.
2,8 Milliarden Steuereinnahmen ist eine aktualisierte Studie von Professor Haukapp von dem Düsseldorfer Ökonomieinstitut, das war letztes Jahr, und dann hat 1,4 Milliarden Einsparungen im Justizbereich. Also Strafverfolgung fällt weg. Was aber dazu kommt, das weiß nicht, ob das dabei ist, eine halbe Milliarde Sozialversicherungsaufkommen durch die Arbeitsplätze. Man müsste natürlich so ähnlich wie bei Wasserpfeifen, bei Tabak, der Zoll musste kontrollieren, es ist alles auch versteuert.
Das stimmt. Ja. Also man hört ja immer wieder, Shisha-Tabak wird irgendwie geschmuggelt, weiß Gott für wen. Aber das stimmt ja, das muss ja dann importiert werden. Es gibt ja fürs Medizinische bereits, also vielleicht verbesserungswürdig geregelt, aber medizinisches Cannabis ist ja nicht ausreichend aus deutscher Produktion. Also wir importieren ja aus Israel, Holland, weiß der Kuckuck.
Ja,
für die Firmen, die anbauen wollen, wenn ich jetzt höre, lizenzierte Fachgeschäfte, also für Anbau gibt es ja Hürden, die unüberwindbar sind. Ja? Also wenn jetzt irgendwie drei Freunde... Wenn wir drei jetzt sagen würden, hey, Lagerhalle, Zaun drum, und wir bauen medizinisches, nach allen gesetzlichen Regeln Hanf an, das können wir vergessen. Ja? Also es gibt Markteintrittsbarrieren, die sind eigentlich nur...
Es werden keine Lizenzen mehr vergeben. Die Lizenzen sind vergeben, glaube ich, für 5 Jahre.
Tja.
Das sind die drei Firmen in Deutschland. Und aber die decken den Bedarf an medizinischem Cannabis bei weitem nicht ab.
Wo soll dann der Genuss-Hanf herkommen? Ja,
der Demekan in der Nähe von Dresden, die stehen, also die anderen aber auch, die stehen in den Startlöchern.
Ja, genau. Die Wirtschaft schon, steht in den... Dass
die Produktionskapazitäten ausbauen können.
Es ist auch ein sozusagen von Gesundheit und Jugendschutz und Verbraucherschutz. Also ein paar Schlagzeilen aus dem Handelsblatt zitieren darf. Und es gibt ja auch volkswirtschaftliche Zusammenhänge, aber da reden wir das nächste Mal drüber. Es wäre ein eigenes Thema. Cannabis-Startup sammelt 37 Millionen ein. 450 Millionen Deal, der bayerische Arzneimittelhersteller kauft bubbelibub irgendein Cannabisproduzenten. Wie sich die Cannabisbranche auf das neue Milliardengeschäft vorbereitet. Cannabis-Pionier Betrokan warnt vor negativen Folgen nach der Legalisierung. Aha, aber nicht für sich, nehme ich mal an. Mit der Legalisierung könnte medizinisches Cannabis knapp werden. Und, ja, es ist sozusagen, es ist auch ein Markt.
Ja, ja.
Und,
das war schon los.
Und es wird ja bei, es wird ja auch gehofft, dass der Schwarzmarkt, ja, es wird ja immer, es gibt ja dieses, also da sind wir ja von weg, ne? Also Einstiegsdroge und dann kauft man da irgendwie einen vorgetreten und kriegt gleich noch Heroin bei Bedarf und der wird geschaffen und so. Aber man will sozusagen den Schwarzmarkt weghaben, obwohl man den möglicherweise volkswirtschaftlich in der, irgendwie auch braucht. Aber das ist,
zumindest zurückdrängen. In Kanada ja, ist jetzt mehr Umsatz legal versteuert als Schwarzmarkt.
Ja. Es geht aber nicht, Jahre. Es geht nicht von.
Den Schwarzmarkt gibt es immer noch in Kanada. Also den Schwarzmarkt sozusagen
von heute auf morgen
null austrocknen ist Das wird nicht gelingen.
Weil aber da ist ja schon quasi Strukturen und Logistik. Man hat
einen Steuern-Regelparameter, das ist die Steuer. Man darf die Steuer nicht zu groß machen, ne? Sonst ist die Attraktivität, das Schwarz zu vertreiben, größer.
Wenn im lizenzierten Fachgeschäft es teurer ist und man hat, was weiß ich, eine Connection, ja, wie die Leute sagen, ja, dann die günstiger ist und die gleiche Qualität liefert. Dann
aber es gibt jetzt schon medizinisches Cannabis. Für Kassenpatientinnen und Patienten gibt es jetzt schon meines Wissens für 4 Euro pro Gramm.
Also es ist möglich. Das ist aber billig, günstiger geworden. Das war noch fast mal 3.
Ja. Man sagt ja immer Schwarzmarkt stabil, 10 Euro pro Gramm.
Weiß ich nicht, ich habe über die Jahre längst gehört, dass sogar das wird teurer. Inflation hat auch den, aber keine Ahnung.
Ja, aber Qualität ist nicht garantiert.
Ne? Ja, das stimmt.
Jetzt muss ich aber doch mal fragen, weil in völliger Unkenntnis. Also auf der einen Seite ist medizinisches Cannabis in Ordnung, da komme ich ran. Der Markt dafür ist da und wird durch das vorhandene medizinische Cannabis auch entsprechend befriedigt. Was nicht befriedigt wird momentan, das habe ich jetzt eben mal der Diskussion so entnommen, ist der private Konsum, der Genusskonsum. Der wird momentan durch das vorhandene Cannabis in Deutschland nicht gedeckt, sondern wird gedeckt durch Importe von wo auch immer. Aber wäre denn dann bei der momentanen Gesetzeslage das nicht ein Indikator dafür, dass der private Anbau, der ja legalisiert werden soll, sprunghaft ansteigen würde?
Aber ist doch nicht schlimm, ist doch in
Ordnung. Nein, ich verteufle das auch gar nicht. Es geht mir jetzt einfach nur mal um den Marktmechanismus.
Also medizinisches Cannabis wird überwiegend importiert. Mhm. Das in Deutschland produzierte, die Lizenzen in Deutschland reichen Faktor 10 mindestens nicht aus. Mhm. Und beim Genuss, auf dem Genussmittelmarkt, das ist mir nicht ganz klar. Also es gibt bestimmt wirkliche Plantagen, innerhalb von Deutschland, könnte ich mir vorstellen. Also von professionellen Betreibern. Teile werden bestimmt auch importiert, aber ich denke, es ist mehr, schwer zu sagen. Vieles wird auch, wie gesagt, wird in Deutschland angebaut. Mhm. In großen Hallen. Die machen dann vielleicht 1-2 Erntezyklen mit Kunstlicht und dann gehen Sie in eine andere Halle, sonst irgendwann fällt es auf. Mhm. Also das ist, und was auch was ganz viel ist, eben im Schwarzmarkt, denke ich mal, der Kleinanbau. Also dass man entweder das für sich selber anbaut oder für sich und Freunde. Ich denke, das ist schon auch der Fall.
Mhm. Okay.
Und ohne jetzt großes kommerzielles Interesse. Also halt auch
als anspruchsvolles Hobby, ja. Also ich meine, das ist jetzt
nicht, ja, sagen wir mal,
Hochbeet,
ob
da Tomaten sind, das ist auch Arbeit, das darf man nicht vergessen.
Ja,
und bei Kunstlicht haut die Energiekrise. Aber jetzt aber ordentlich ins Kontor, weil Strom ist
ja korrekt. Ist zu bedenken, ja.
Aber es sind, aber legale, sozusagen. Das ist ja fast wie eine Fabrik dann, also legalen Anbau in Hallen mit Kunstlicht gibt es ja auch schon hier und da, also in Deutschland.
Ja, also, drei Firmen dürfen, ja.
Und das sind aber, glaube ich, international tätige Firmen, ja, die
größtenteils letztlich ist, glaube ich, in allen drei Fällen sind es kanadische Großkonzerne dahinter.
Weil die Vorschriften, ich habe das mal irgendwie überflogen, das ist schon länger her, und ich glaube, eine der Vorbedingungen ist, man muss Erfahrung haben, ja, mit kommerziellem Anbau, medizinischem. Ja, ja. Und da ist natürlich jede, also ich meine, Wer hat denn Erfahrung in Deutschland?
Also richtig, nicht mal, richtig.
Ja, ja. Was weiß ich, nicht mal ein Pharmaunternehmen.
Ja. Ja, also es sind zwei kanadische Konzerne, und Demecan ist die einzige deutsche Firma, aber die kooperieren auch, glaube ich, mit kanadischen Firmen.
Ja. Heißt es, dass dann ein Großteil des medizinischen Cannabis über diese beiden kanadischen Firmen nach Deutschland eingeführt wird?
Nee, der Import ist aus verschiedensten Ländern. Selbst Jamaika ist dabei, also es ist unübersichtlich. Aha, okay. Es sind richtig, die Cannabis-Agentur, das ist eine eigenständige Firma, als sozusagen die steht unter dem BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das ist jetzt quasi in der Aufsicht des Bundesgesundheitsministeriums, und also die Cannabis-Agentur vergibt die Lizenzen, und die gucken nur, die wollen, am Anfang 2017, da war eine große Knappheit. Also vor 2017 gab es nur Import von dieses Petrocan aus den Niederlanden, und das wurde teilweise richtig knapp. Und das wollen sie sich nicht, die Blöße nicht mehr geben. Und ich denke, die Lizenzen werden einfach vergeben. Die Importlizenzen für medizinisches Cannabis. Es sind 20 Länder. Dänemark, alle möglichen sind am Start.
Okay. Ja, internationales Geschäft.
Fragwürdig, dass sie nicht mehr Lizenzen in Deutschland vergeben. Das scheint nicht. Aurora ist, also Demecan, Aurora.
Aurora ist mir bekannt, da habe ich mir Aktien von
gekauft. Und Afria. Afria ist in Neumünster. Da haben die einen riesen, also zwischen Hamburg und Kiel, einen riesen meterdicken Betonwänden, riesen Bunker.
Man muss es ja da könnte ja jemand kommen und das Cannabis klauen. Man muss eine Sicherheits.
Wird selbst das Wasser von der Toilette wird irgendwie noch gefiltert oder kontrolliert. Ganz krass. Mhm. Die drei, Afria, Demecan, Aurora.
Ja, das sind die unter anderem Überlebende vom Hanfaktienboom in Kanada und in Amerika, also in den USA, der ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, das war ja, es gab einen Hanfaktienboom, ja, wenn ich jetzt kurz einstreuen darf, ja. wo Penny Stocks hochgeschossen sind auf teilweise, ja, also ich meine, 80% sind gleich mal ein Bach runter, aber sagen wir mal, man hat aus einem Dollar 100 Dollar machen können, wenn man früh dabei war. Dummerweise gab es Restriktionen für europäische Anleger, sofern man Privatanleger war. Hat mir damals die Clearingstelle gesagt, dass es war erst erlaubt, als Kleinanleger zu kaufen, nachdem die Fälle verteilt waren. Und Brauereien, international tätige Brauereien, haben dann viele dieser Start-ups und Cannabis-Geschäfte aufgekauft, komischerweise. Ne? Also fällt mir gerade ein, wenn ich höre, der CSU-Mann war auch in Europa. Vielleicht kurz skizzieren, wenn die Europäische Kommission sich nicht erweicht für Verbraucherschutz. Es gilt ja ein, abgesehen vom Eigenverbrauch und Anbau, es gilt ja schon längst ein europaweites Verbot. Also es ist sozusagen unterschrieben im Vertrag von Maastricht oder Lissabon, ich weiß es gerade nicht.
Der verweist auf das internationale Suchstoffabkommen. Da steht ja drin, also Handel geht nicht, und außer vielleicht für wissenschaftliche oder medizinische Zwecke eventuell. Aber was ich sagen wollte, der Stand ist halt, also die Europäische Kommission, die sagt, er braucht sehr gute Argumente, und was jetzt Herr Lauterbach machen will, was das Ganze noch mehr verzögert, ein Gutachten in Auftrag geben. Ein wissenschaftliches Gutachten, das eben belegt, dass bei den Gesetzesvorhaben der Bundesregierung der Gesundheitsschutz im Vordergrund steht. Und alle, auch das internationale Suchtstoffabkommen, da steht ganz vorne quasi in der Präambel an vorderster Front der Gesundheitsschutz. Ne? Wenn der, deshalb ist es gemacht.
Das ist der Hebel, ja.
Sind bestimmte Substanzen verboten. Und wenn man eben jetzt zu dem Schluss kommt, ich kann durch einen regulierten Verkauf mehr Gesundheitsschutz erreichen, da muss man erstmal argumentieren gut. Und das soll jetzt ein Gutachten soll's bringen. Aber ob das Gutachten schon in Auftrag gegeben ist, ich weiß es nicht.
Ja, ich auch nicht. Und jetzt und, im
Weihnachtsfrieden aber
es wird kommen. Also ja, es wird schon kommen.
Es soll der Gesetzesentwurf, so stand es in einem Tagesschau-Artikel, da ging es eigentlich auch um wirtschaftliche Sachen. Der Mittelstand, der steht schon vor der Tür. Das Gesetzentwurf soll Ende nächsten Jahres erst kommen. Ende nächsten Jahres.
Ja, und dann ist schon wieder
mal ein ganzes Jahr. Noch mal ein ganzes Jahr. Ah. Und dann erst geht es in den Bundestag. Das also, ist schon mein Stand.
Also sorry, ich will jetzt keinen Nebenkriegsschauplatz aufmachen, aber wie wird denn Gesundheitsschutz definiert? Also für mich in meiner laienhaften Definition würde ich jetzt sagen, also als allererstes, es schädigt nicht die Gesundheit, der Konsum. Und wenn ich dann Gesundheitsschutz höre, hat es für mich irgendwie so einen
Ach, so wie
präventiven
ich gesagt
Charakter.
Es ist bis zu einem gewissen Grade gesellschaftliche Realität. Die 4 Millionen
Menschen damit habe ich konsumieren.
Ich wollte nur mal wissen, und jetzt und wir haben den Schwarzmarkt.
Ja.
Und der ist bestimmt, der ist schädlich für die Gesundheit. Man kann nicht sagen, ihr müsst ja nicht konsumieren, aber man sagt, es gibt halt die 4 Millionen, das müssen wir akzeptieren und wir müssen auch für die 4 Millionen was machen. Und das können wir nur, wenn wir den Verkauf regulieren. Also wenn wir ein bisschen die Hand drauf halten als Staat.
Weil ja, aber dann, was ist denn dann daran jetzt gesundheitsschädlich? Das habe ich jetzt
nicht verstanden. Die Streckmittel.
Okay.
Oder die Vermischung
mit
synthetischen Cannabinoiden. Das, was man halt so auf dem Schwarzmarkt kriegt. Und man weiß ja nicht, was man kauft.
Okay, also das heißt, der öffentliche Ansatz oder der rein rechtliche Ansatz ist der, dass man versucht, diese Streckmittel... Betreiber, sage ich jetzt mal, oder die das mit Streckmitteln in irgendeiner Art und Weise versetzen, durch meinetwegen irgendwelche Gütesiegel, durch irgendwelche Gütesiegel,
wie beim Wein,
zurückdrängt, die verlieren an Bedeutung.
Eliminiert, ja. Genau, und sagt, jawohl, okay, wir der Staat, eine, was weiß ich, neu zu schaffendes Bundesamt für Cannabiskonsum, BACK, haben wir das jetzt mal gleich
Kontrollverein oder
so. Haben wir das jetzt mal gleich
getauft? Die Cannabis-Agentur gibt es
oder schon. So, wunderbar. Die gibt's schon. Ich brauche mir gar nichts aus der Fingersauge hier. Also, dass die Cannabis-Agentur dann sagt, jawohl, okay, das ist unser Güte- und Qualitätssiegel und wo das drauf ist, ist, sage ich mal, der gute Stoff drin, der zumindest mal nicht gesundheitsschädlich ist, weil eben keine Streckmittel, sonstige schädlichen, gesundheitsschädlichen Dinge
und Apotheken,
mit in der Packung drin sind.
Ja, Apotheken.
Habe ich so richtig
verstanden? Ja, richtig.
Okay,
Apotheken machen auch mit. Wir haben mit einem gesprochen, also einer mit dem der größten Angebot an Medizinalhanf in Mannheim. Der hat also über 100 Sorten, 150 verschiedene Sorten, 60 verschiedene Extrakte. Mhm. Der würde auch mitmachen. Mhm. Collini Apotheke und die aber halt in einem separaten Verkaufsraum.
Ja, würde ich also nicht, Apotheke auch machen.
Ja, aber trotzdem, Apotheken wollen auch ihr Geld dran verdienen. Und warum nicht? Ne? Ich habe nichts dagegen.
Ja, und wenn ich höre, lizenziert, dann wird es, wenn es ähnlich hohe Ansprüche gibt wie beim Anbau, da ist man als Apotheker natürlich mit pharmazeutischen Fachkenntnissen, die am Schluss hier verlangt werden, ja, damit nicht irgendwie ein arbeitsloser Punkrocker auf die Idee kommt.
Und meine Meinung ist auch, wegen nochmal medizinischem Gebrauch, ist ja jetzt schon legal, ich denke, man kann es fast nicht trennen. Man kann den Genussmittelkonsum und für medizinische Zwecke hat einen großen Überlapp.
Wie will man dem Kranken verbieten, genießen?
Das ist meine persönliche Meinung, dass es fast nicht zu trennen ist.
Ja, gebe ich Ihnen recht. Das wird man in der Praxis definitiv nicht mehr trennen können. Ja, das stimmt. Ja.
Es ist auch albern, wenn nachgewiesen wird, und das ist jetzt weiß Gott, dafür braucht man keine neuen Studien, dass Cannabis kein Nervengift ist und warum man erwachsenen Leuten das verbietet, ist ein Machtinstrument meiner Meinung nach, weil wenn ich mir die Prohibition in Deutschland, also ich meine, hier wird es ja lockerer, weil die Amerikaner auch lockerer werden, da muss man auch mal sagen, die lassen sich ja von irgendwelchen internationalen Papieren ja auch nicht mehr so richtig abhalten und haben eher das Geschäft entdeckt. Aber wenn ich mir die Argumente, die Bierzelt fallen, sind ja ein paar nicht ganz sofort von der Hand zu wischen, sondern man braucht 3-4 Sätze, wenn ich den rationalen Agenten unterstelle, und denke, mein Gott, warum ist das verboten oder Big Pharma oder die CSU will die Brauereien schützen. Eigentlich ist es ein gutes Unterdrückungsinstrument, ja, weil in Serien ist es, viele machen es, irgendwie ist es auch cool, es ist ein Faktum, aber bei Bedarf kann ich jemandem mal so richtig das Klo runterspülen, ja? Also die Existenz die und zwar. Und dann kommt es auch darauf an, ob jemand satisfaktionsfähig ist finanziell. Wie gesagt, in den USA sitzen ja viele schwarze Kids drin wegen Besitz und die Weißen. Oder die alle Weißen, aber wenn du Geld hast für einen Anwalt, dann kommst du raus und sitzt mit deinem Joint und wegen einem Joint und 2G oder was eben nicht ein. Es ist irgendwie halt auch eine Gängelung, wenn man, und das wäre als rationaler Agent, aber ich schweife ab.
Hat rassistische Motive, die Prohibition.
Hat auch allein dieses Reefer Madness Film oder so, da kamen die Schwarzen ja auch nicht so gut weg, aber Amerika wird ein bisschen lockerer, da dauert es nicht lang, bis es hier wenigstens auch ein bisschen lockerer ist. Vielleicht noch Legalisierung dauert sehr wahrscheinlich noch, aber es gibt ja auch die Entkriminalisierung und die ginge viel schneller und ohne EU und ist in Polen, sogar ausgerechnet in Polen, Frankreich, Italien, Österreich, Spanien und Portugal, je nach Land in verschiedener Ausprägung, schon fortgeschritten und könnte hier...
Tschechien, Malta. Malta ist Eigenanbau, 4 Pflanzen.
Und das könnte man also ohne, dass ich jetzt erstmal einen Gutachter mit dem Lasso einfangen muss und so, warum wird jetzt nicht über Entkriminalisierung geredet? Und weil diese Polizei- und Drogenzahlen, die glaube ich vor 3 Wochen kamen, da sind viele Kleinkonsumenten mit dabei, dann ist der Erfolg nicht mehr ganz so doll von der Polizeiarbeit.
Ist meine Kritik auch, also die Bundeslinke, die haben einen Antrag laufen auf Entkriminalisierung. Und da tut sich die Ampel ein bisschen schwer. Die sagen, wir machen es richtig. Ne? Noch ist es ja noch der Zug noch nicht abgefahren.
Das ist
die
richtig Hoffnung, deutsch. Entweder richtig.
Ist noch da, dass es klappt. Aber sie wollen gleichzeitig auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie den Exit-Punkt noch finden, dass sie dann, wenn die große Legalisierung nicht kommt, quasi, ob sie dann noch wenigstens vernünftig entkriminalisieren. Also die Drogenbeauftragten der Ampel-Bundestagsfraktion, die wären dafür, definitiv.
Das ist mal eine Abwechslung im Vergleich zu den Beauftragten der vergangenen Jahre. Ja,
die dahinter, die verstehen, dass die jetzige Kriminalisierung von diesen 4 Millionen, meinetwegen, die allermeisten, sage ich mal, Steuern zahlen oder teilweise Kinder haben, dass das nicht zielführend ist.
Und zwar doppelt. Erstens haben die Leute Probleme und die Polizei muss Formulare ausfüllen, der Staatsanwalt muss seinen Kaiser Wilhelm und da wird nicht weiter verfolgt schreiben, so oft, ne? Je nachdem.
Ja, aber das ist, ich denke mal, wenn es da zur Diskussion im Gesundheitsausschuss kommt und dann auch letztlich zur Abstimmung im Bundestag, ich befürchte, dass es nicht durchgeht.
Tja, komisch, Legalisierung ist irgendwie in der Mache, aber Entkriminalisierung.
Also es wäre natürlich klar, bei der Entkriminalisierung das Problem ist, Eigenanbau hat man halt jetzt auch nicht so die staatliche Kontrolle, aber es wäre beim Eckpunktepapier war es ja dabei, glücklicherweise. Aber wenn man jetzt sagt, ich erlaube zum Beispiel 30 Gramm Besitz straffrei, so ungefähr müsste es in Tschechien auch sein. Vielleicht nicht ganz 30 Gramm, aber nahezu, das Problem ist, wo kommen die 30 Gramm her? Ne? Die sind ja vielleicht auch, das ist ja letztlich auch schwarz.
Oh je, und die Polizei wird dann quasi verpflichtet, dem nachzugehen.
In
Deutschland stand jetzt, genau. Und dann können wir sagen, es sind nur 10 Gramm, wurscht woher, nee.
Richtig, einfach wird nicht mal eine Anzeige gemacht, genau, das macht Sinn, Entkriminalisierung macht Sinn. Ja, es ist nicht die große Lösung, aber bevor man jetzt die große macht, ich würde sofort...
Gäbe ja Schnittmengen, ne? Aber...
Und es ist, wie gesagt, europarechtlich und nach internationalem Recht kompatibel, das ist das Schöne.
Was wäre denn eine große Lösung?
Na, die große Lösung ist Verkauf in Fachgeschäften mit Lizenzen. Also, dass man praktisch sagt, ich erlaube
mit Gütesiegel
entweder Produktion innerhalb von Deutschland oder womöglich auch für im Genussmittelmarkt den Import. Aber das ist natürlich vielleicht auch nochmal kritischer, aber deshalb sind ja Demekan und so, die lauern alle schon, wie kann ich die Kapazitäten ausweiten, um den Genussmittelmarkt dann im Fall des Falles zu bedienen. Also es ist aus Rechtsgesichtspunkt nochmal Produktion für den Genussmittelmarkt innerhalb von Deutschland ist unproblematisch als Import, definitiv. Mhm. Medizin ist Ausnahme, das ist sozusagen okay, international.
Vielleicht noch, weil wir ja kommunalpolitisch tätig sind, gibt es bürgerschaftliche Möglichkeiten? Ja, etwas, ich wollte gerade sagen, es kam aus Spanien oder so, kam vor Jahren, Cannabis Social Clubs und ich erinnere mich, dass es bei verschiedenen Parteien Anträge, die zum Scheitern verurteilt waren, aus verschiedenen Gründen, also 2015, 16, das war dann in aller Munde, Cannabis Social Clubs zu beantragen oder so, kam natürlich nie durch. Ist es völlig illusorisch, Cannabis Social Clubs in Deutschland irgendwie rechtlich
unterzubringen? Das ist eine gute Idee, das ist eine super Idee. Also wir haben als Handverband Rennecker haben wir versucht, das in Heidelberg zu pushen, ist letztlich irgendwie versandet. Wir sind seit 2014 dran im Prinzip. In Mannheim haben wir es versucht, das wurde dann umgebogen in medizinischer Cannabis Social Club. Die Stadtverwaltung hat evaluiert, haben verschiedenste Akteure gefragt, Sozialministerium etc., PP, Landesgesundheitsamt. Aber als der medizinische Cannabis Social Club, das ist sozusagen nochmal eine restriktivere Form, nur für Patientinnen und Patienten, um halt Hintergrund bezahlbare Medizin, wenn halt die Kasse nicht übernimmt. Aber die haben dann am Ende gesagt, keine gute Idee.
Die Patienten?
Die Stadtverwaltung. Ah. Der zuständige grüne Bürgermeister, der Dirk Gruner, hat gesagt, er will es wohlwollend prüfen, aber leider die Prüfung ist negativ ausgefallen. Wird jetzt auch nicht weiter.
Ja gut, das wundert mich
jetzt nicht.
Also das wundert mich jetzt wirklich nicht. Also ich kenne den Dirk 100 Jahre, will dem da auch gar nichts Negatives unterstellen, aber ich glaube, auch in völliger Unkenntnis jetzt der entsprechenden Rechtslage, aber mein Gefühl sagt mir ein Stück weit, dass die rechtlichen Probleme mit einer, ich sag mal, kommunal genehmigten, ich drücke es jetzt mal flapsig aus, ohne das jetzt negativ verstanden zu wissen, mit einer öffentlichen Kifferstube für jeden, sage ich jetzt mal, zu gestatten, dass da einfach die rechtlichen Möglichkeiten, das offen zu halten, überhaupt nicht da sind. Also da könnte jeder, sage ich jetzt mal, bei der Rechtslage, die momentan da ist, das unterstelle ich jetzt so, jeder mit größtmöglicher Aussicht auf Erfolg dagegen klagen und auf Schließung plädieren. Und würde wahrscheinlich vor jedem Wald- und Wiesenamtsgericht haushoch gewinnen. Hm. Fürchte ich. Hm, aber,
möglich, ja.
Aber ich lasse mich gerne anderweitig belehren.
Ja. Gut, es kommt. Aber man muss noch erklären, kann er das solche
Klasse. Also insofern verstehe ich den Dirk 100 da schon.
Also es wäre nicht öffentlich, ne? Es wäre tatsächlich nur für Mitglieder.
Ist ein geschlossener Verein, es ist eine Anbaugenossenschaft, kann man sagen. Hm. Die haben Räumlichkeiten für den Anbau.
Ja, aber damit es wahrscheinlich nicht viel anders aussehen.
Und wahrscheinlich auch Sozialräume, zum Beispiel zum Konsum. Das wäre ein Cannabis Social Club. So ist es in Spanien, in Portugal und ab Februar nächsten Jahres kann man das in Malta offiziell beantragen. Mhm. Also nicht kommerzielles Modell, die machen auch keine Werbung und geben das dann halt.
Nur am Mitglied und manchmal darf man nur in dem Club dann konsumieren. Also das glaube ich,
angebaut, das sich mitnehmen. Es ist ein restriktives Modell. Mit einer größeren Kontrollmöglichkeit und es gibt in dem Cannabis Social Club kann man zum Beispiel auch, man kann pädagogische Elemente reinbringen, dass man Schadensminimierung zum Beispiel erklärt,
also
Verdampfen statt Rauchen zum Beispiel, oder man hat auch soziale Kontrolle, dass die Mitglieder untereinander, die kriegen ja vielleicht mit, wenn jemand zu viel konsumiert, könnte ja auch passieren, dass es absolut schädlich wird. Und dann könnte man bestimmt manche Mitglieder dazu ausbilden, dass es niederschwellige Angebote gibt in solchen Fällen, dass man Leute anspricht und so. Also ja. Es hat schon einige Vorteile.
Macht dann aber auch Arbeit im Privatbereich, ne? Das wäre ja fast wie ein kleiner Verein. Dann, und,
vielleicht gibt es einen angestellten Gärtner, je nachdem. Aber es ist auf jeden Fall
Da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, weil das war tatsächlich ein Thema, 15, 16, die Linken, die Grünen, Piraten auch, ja, haben es versucht und dann wird es abgelehnt und dann ist es irgendwie versandet, aber in Spanien scheint es ja zu überleben.
Aber ganz gut läuft es in Spanien auch nicht, ne? Das hängt immer von den lokalen Behörden ab. Also so richtig eingetütet ist es auch nicht, aber die gibt es und es funktioniert.
Ja. Mach jetzt vielleicht doch einen neuen Schauplatz.
Mach noch einen auf.
Einzig will der aber nicht jetzt in den Fahrplan reingrätschen.
Ja, ich hab
aber ich bleibe jetzt nochmal bei diesen Genussclubs. Jetzt fahre ich dahin, genieße es in fröhlicher Runde, 2-3 Stunden lang und fahre dann mit dem Auto wieder weg. So, meine Frage ist jetzt die, auch wieder in völliger Unkenntnis, aber ich glaube, es ist eher nicht so prickelnd. Ich genieße so 2-3 Zigaretten oder Pfeifchen und fahre dann mit dem Auto. 20 Kilometer nach Haus, 15 Kilometer nach Haus. Ich persönlich glaube im Moment nicht, dass die Leute noch hundertprozentig verkehrstüchtig
sind. Richtig, Steuer keine können. Gute Idee, ja.
Sehe ich stimmt. Absolut
ja, okay. Ja.
So, wie kriege ich das hin? Plädiere ich da einfach an so eine Art Selbstverpflichtung? Oder plädiere ich da an die Aufsicht, wie es eben schon mal so angeklungen ist, durchs Kollektiv? Wie will ich das machen? Also insofern sehe ich das schon kritisch.
Vielleicht fahren manche mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause?
Ja gut,
oder also, kommen mit öffentlichen?
Könnt ihr? Das wird wahrscheinlich die ganze Bandbreite der Gesellschaft irgendwie abdecken,
ja.
Ne? Wie die Leute kommen. Ne? Ob die jetzt mit dem Fahrrad kommen, zu Fuß, mit ÖPNV oder mit dem Auto, ist dabei letztendlich mal egal. In dem Moment, wo es das Fahrrad, das E-Bike, den E-Scooter oder ein LKW im Bagger oder das Auto irgendwo benutzen, sind sie nach meiner absolut laienhaften Einschätzung nicht mehr verkehrstüchtig.
Das ist eins der großen
Gegenargumente,
die deswegen groß sind, weil sie abgeleitet sind von der Feststellung der Fahruntüchtigkeit bei Alkohol. Und man versucht ja dann auch irgendwie einen vor Ort, zumindest näherungsweise, man träumt ja von einem Wert, den man bei der Streife sofort erhalten kann. Und es ist ja selbst wie beim Alkohol, Körpergröße manche Pegeltrinker haben ja nicht mal Ausfallerscheinungen, denn siehst du es ja gar nicht mal an, dass sie sozusagen Unmengen an Alkohol haben. Das ist die Probleme, also natürlich mal ordentlich einen kiffen und dann ins Auto steigen, ja, das ist irgendwie.
Gut, dann sind wir uns da
das ist ein Problem,
ist.
Aber was der Traum vom Messwert, der rührt sozusagen, wir brauchen was wie beim Alkohol, da pustet man irgendwo rein und dann weiß ich, so. Und,
aber man könnte es mit nach Hause nehmen, im Club kaufen, nach Hause fahren mit seinem Fahrzeug und zu Hause konsumieren und dann nicht mehr fahren.
Es ist halt ein Problem.
Das ist ja.
Ein anderes Problem ist, dass es halt nicht so abgebaut, anders abgebaut wird, ja, also THC
als
Alkohol. Das heißt, ich hatte gestern Vollzuff und kann dann 2 Tage später ins Röhrchen pusten oder was die da für Geräte haben mittlerweile. Und da komme ich dann durch. So.
Ja.
Und wenn die wenn bei Blutprobe, Haare oder sonst irgendwas, und dann heißt es, der hat vermutlich in letzter Zeit 4-6 Wochen gekifft und dann geht die Maschinerie los. Diese Messwertgeschichte, das ist ein sehr heikles Thema.
Oder das heißt nicht nur heikel, es ist auch sehr ungerecht.
Es ist ungerecht, weil sozusagen bei Alkohol kann ich sozusagen hier einen Momentwert mehr oder weniger objektiv festhalten.
Ja.
Und so muss es jetzt bei allem anderen auch sein. Und bei allem anderen läuft es ja drauf raus.
Also bei der Verkehrskontrolle wird ja meistens Urintest gemacht. Nein. Und das reagiert auf die nicht psychoaktiven Abbauprodukte, THC-Carbonsäure.
Und das glaube ich auch im Müsli
hat. Die nicht psychoaktiven Abbauprodukte halten sich, wenn man jetzt gelegentlich oder wöchentlich konsumiert, reicht schon völlig aus, die halten sich wochenlang. Und das kann irgendwie nicht sein. Ich habe zum Beispiel am Samstag rauche ich Samstagabend ein Joint und dann nächste Woche Montag, und wenn ich das jeden Samstag mache, bin ich nächste Woche Montag mit Sicherheit über den Grenzwerten, was die Abbauprodukte angeht.
Ist das ein schönes Beispiel auch für sozusagen, wenn ich mich wehren kann, dass ich genau diese Feststellung juristisch anzweifeln und in die Länge ziehen kann?
Nee, also das Gericht ist durch.
Nee, da bist du quasi weg vom Fenster erstmal
für wahrscheinlich. Erstmal, da muss sich das Gesetz ändern. Da müsste, ja. Der Handverband hat es ja versucht beim Bundesverkehrsminister, aber der macht ja nichts. Vernünftige Grenzwerte. Also das eine, wie gesagt, sind die Abbauprodukte, und das andere ist das sogenannte aktive THC, also das Berauschende. Der Grenzwert ist auch viel zu
nieder.
Ja.
Viel zu hoch.
Viel zu hoch.
Es ist ein Nanogramm. Ja, klar, wenn ein Nanogramm wäre, dann wäre ich ja niemals Verkehrsbeamter.
Ein Nanogramm pro Milliliter im Blut Serum. Und das ist schon unglaublich. Also das war einst ehemals der analytische Grenzwert, also praktisch das Minimum, was man zuverlässig überall standardisiert nachweisen kann noch. Aber das ist einfach viel zu streng. Das ein Nanogramm ist eine Verkehrsbeeinträchtigung, ist gar nicht spürbar. Ne? Und deshalb ist ja auch bei den, ich weiß es nicht, bei den Eckpunkten ist nichts drin, was
weil das auch in den Beritt des Innenministers, glaube ich, oder gar Verkehrsministers fällt und nicht zum Gesundheitsminister
schlagen. Macht nichts, aber es waren ja 6 bis 7 Bundesministerien waren beteiligt. Oh. 6 bis 7, das Justizministerium, das Auswärtige Amt wegen ihren Verträgen. Und teilweise das Innenministerium, das Bundeswirtschaftsministerium.
Ja, das glaube ich.
7 Bundesministerien waren mit.
Und für Verkehr war nichts drin? Nee. Das ist ja schon mal verdächtig, ja, weil das ist ja, das merke ja sogar ich, dass das ein durchaus Regel.
Im Cannabiskontrollgesetz der Bundesgrünen, da ist es drin, und ich weiß es nicht genau, die haben entweder 5 oder 10 Nanogramm statt 1. Der aktive, ne?
Ja.
Da fängt es dann so langsam an, dass man. Weiß ich nicht, ob man
so einen kleinen Rausch hat.
Ja. Ähnlich wie 0,3 ml Alkohol im Blut. Das ist, glaube ich, 5 bis 10 Nanogramm, so ganz grob.
Bei Alkohol kann man ja, ich weiß nicht, ob das sogar an Automaten in irgendwelchen Absturzkneipen, habe ich nie gekauft, aber das kann man irgendwie so einen Alkoholtester kaufen. Ja, oder der Witz ist, kann man einen Cannabis-Test, gibt es sowas, ja, dass ich jetzt...
Atemtester gibt's.
Es gibt einen, also ja, was weiß ich.
Das wäre auch für den Club vielleicht. Da hat der Club, also falls man jetzt den verdampft oder raucht, dann hat der Club so einen Atemtester, dann kann man
das gibt es, ja, weil das wird mich, also ich meine mal angenommen, gerade zufällig in einen Smoke-In, und aus Anstand tue ich so, als wenn ich inhaliere, und dann kann, also es gibt Selbsttester.
Ich weiß es nicht, ob man ich weiß nicht, ob das teure Geräte sind, aber es
gibt es. Ja, müssen wir mal gucken, würde mich mal interessieren.
Ich meine, ja, das heißt, die bringen ja in dem Moment noch nichts, wo es keine verbindlichen Grenzwerte für jetzt das Beispiel Verkehrstüchtigkeit.
Ja, oder der Grenzwert.
Es ist schön, dass es diese gibt, diese Tester, ne? Ja. Aber wenn es noch keine.
Ja, das wäre dann, wenn es legal ist, irgendwann wird die Verkehrssache dann auch noch eingenordet, sage ich mal. Das wird dann auch noch
geregelt. Zweifellos.
Und dann
muss es ja auch.
Ja. Muss ja auch irgendwie.
Ordnung ganz ehrlich, wenn ich dann hier durch Ludwigshafen, Mannheim oder Heidelberg irgendwann mal laufe, fahre, sonst irgendwie mobil mich bewege. Und dadurch irgendwie vollgekiffte Frauen und Männer da irgendwie anfahren werde oder gesundheitlich beeinträchtigt werde, macht das nicht wirklich Spaß. Ganz davon absehen, dass es mir überhaupt nichts bringt. Ja. Dann zu sagen, ja okay, die Grenzwerte sind eingehalten worden oder sonst irgendwas. Also,
stimmt,
beim Autofahren? Da ist es beim Autofahren, sage ich mal, mittlerweile in Anführungszeichen, im Prinzip genauso, aber durch inzwischen anerkannte Grenzwerte, die ja in den letzten 10, 15, 20 Jahren auch nach unten gegangen sind und eventuell sogar noch weiter nach unten gehen, bis hin zur 0 Promille Grenze. Genauso. Also von daher, ja.
Könnte,
nur damit. Also, was ich damit sagen will, also irgendwo eine knackige Restriktionsmöglichkeit bei Fehlverhalten oder Missbrauch, sage ich mal, in dem Moment wäre es ja ein solcher, muss ja irgendwo gegeben sein. Und dagegen, glaube ich, kann auch niemand in der aktiven Szene irgendwas dagegen haben. Unterstelle ich jetzt einfach mal.
Weil Fremdgefährdung im Spiel ist, klar.
Es muss ja auch dann darum gehen, jetzt. Was da dann passiert ist bei der Grenzüberschreitung. Aber wir halten fest, Straßenverkehr, das überhaupt das Miteinander ist zu regeln. Man muss natürlich darauf hinweisen, wenn ich jemanden halt totschlage und ich bin im Vollzug, kriege ich mildernde Umstände. Ne? Also es ist ein heikles Thema. Grenzüberschreitung in berauschtem Zustand, sei es, dass ich gerade vor Außerirdischen fliehe, weil ich auf dem LSD-Trip bin und dabei eine Oma umrenne. Heikles Thema, müssen wir vertiefen. Wir müssen jetzt die Kurve kriegen, weil es ist ein facettenreiches Thema, wie wir, glaube ich, uns schon am Eingangs
geeinigt haben. Ja, wärmer und wärmer.
Ich könnte jetzt, wenn ich die ganzen Artikel, die ich gesammelt habe, wir werden an den heutigen Podcast anknüpfen, hoffe ich. Herzlich eingeladen, der komplette Handverband Rhein-Neckar. Ein Füllhorn an Wissenswertem, kultureller Kenntnisse rund um das Thema Hanf und darüber hinaus. Wir beschließen mal die Runde, würde ich sagen, einvernehmlich. Schade, aber notwendig. Es darf auch nicht zu lang werden. Dann machen wir lieber Teil 2 im neuen Jahr. Wir halten fest, Engagement ist wichtig. Ein Selbstläufer wird die eben erst initiierte Legalisierung wohl erstmal nicht. Wenn man für dieses Thema, und das gilt auch für alle anderen Themen, ein Faible hat oder ein intrinsisches Interesse oder gern eine Meinung hat, dann sollte man auch aktiv werden. Man muss was tun. Zeit ist knapp, Geld ist knapp, Strom ist knapp, Hanf ist das knapp und manchmal
6. auch... 6. Mai nächstes Jahr, 6. Mai 2023, Slow Mariana March in Heidelberg, Samstag.
Setzt euch in Bewegung, liebe Hörerschaft, wenn ihr empfänglich seid für das Thema Hanf, Cannabis, Marihuana, Vaporizer, Bongs, sowieso ironisch, dass die besten Vaporizer, und das habe ich in der amerikanischen Serie, die in New York spielt, wo es um den Vaporizer Vulcano ging, der aus Deutschland kommt. Also Konsumartikel kommen aus Deutschland, in Frankenthal gibt es eine Glasbläserei, bekannt für hochqualitative Rauchgeräte. Aber das, was man damit rauchen eigentlich rauchen könnte, rauchen soll,
ist in Deutschland
sehr umstritten und teilweise verpönt bei CSU und CDU-Innenministern insbesondere. Wir kriegen die Kurve, engagiert euch für die gute Sache insbesondere und hoffentlich war das hier halbwegs interessant. Wir bedanken uns bei Christoph und beim Handverband Rhein-Neckar und wir sagen Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Jens Brückner, Heinz Zell, Christoph Lehnert vom Handverband. Macht's gut, kommt gut durch die Weihnachtszeit, bis bald.
Dem schließe ich mich an. Bleiben gesund, frohe Weihnachten, gute Rutsch, bis nächstes Jahr. Vielen Dank, Christoph.
Bitteschön, legalize it.